Deutschlandfunk. Der Tag.
Da hat mir die Kollegin Ann-Kathrin Büsker gestern schon eine schöne thematische Rampe gebaut. In der Podcast-Folge gestern ging es ja um die medienpolitische Dimension der Debatte um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Ann-Kathrin hat dabei aber auch darauf hingewiesen,
da spielen viele Machtfragen eine Rolle, auch mit Blick auf die Abgrenzung von der Bundespartei, mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr.
Und genau diese politischen Machtfragen, die schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Um Macht geht es in gewisser Weise auch beim zweiten Gespräch. Wir reden über Crowdworking, also Arbeit oder einzelne Aufträge, die man über Online-Plattformen vermittelt bekommt. Crowdworker gelten bislang als Selbstständige und haben deshalb erstmal nicht denselben Schutz wie ArbeitnehmerInnen. Das könnte sich aber demnächst ändern. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 3. Dezember 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. So, an dieser Stelle vielleicht erst noch mal kurz der Hinweis, das Thema Rundfunkbeitrag betrifft uns beim Deutschlandfunk natürlich auch direkt, weil wir eben zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören. Über die Erhöhung von 17,50 Euro auf 18,36 Euro pro Monat ab Januar wird politisch gestritten. Sachsen-Anhalt ist das Zünglein an der Waage, weil es Einstimmigkeit der Bundesländer braucht für diese Anhebung des Beitrags. Die CDU in Sachsen-Anhalt will aber, ebenso wie die AfD, gegen die Erhöhung stimmen. Deshalb gibt es Streit in der Koalition von CDU, SPD und Grünen. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Gestern Abend kamen ja die Regierungschefs von Bund und Ländern zusammen und da ging es auch um den Rundfunkbeitrag. Wie kann man es zusammenfassen? 15 gegen 1?
Ja, vielleicht nicht mal so ganz. 15,5 gegen einen halben, denn Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, ist ja gar nicht der, der sich da nun gegen die Mehrheit stellt, sondern es ist seine Landtagsfraktion. Rainer Haselhoff, das ist auch gestern nochmal deutlich geworden, hat seit Beginn der Diskussion über ein Jahr lang immer darauf hingewiesen, dass er in seiner Fraktion die Probleme hat. Wir können da vielleicht gleich nochmal dann auch über diese Fraktion sprechen und warum da die Widerstände so hart sind. Er selber hat den Beschlüssen ja auch zugestimmt, aber eben immer den Vorbehalt gemacht und hat gesagt, ich kann nicht garantieren, dass am Ende die notwendige Mehrheit im Landtag zustande kommt. Wie das Stimmungsbild war, das ist dann danach auf offener Bühne eigentlich ungewöhnlich deutlich geworden. Nach diesen Pressekonferenzen treten ja dann immer der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, in diesem Fall der regierende Bürgermeister Müller und sein Vorgänger. Jetzt ist das der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, also eine ganz mächtige Figur auch in der Union natürlich. Die treten dann mit der Kanzlerin vor die Presse und beide, zunächst Markus Söder, haben dieses Thema von sich aus angesprochen, also nicht auf Nachfragen, und sie haben das mit ungewöhnlich deutlichen Bekenntnissen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbunden. Das können wir uns mal anhören, was Markus Söder da sagte.
Gerade in diesen Zeiten der Pandemie haben wir eigentlich gemeinschaftlich erlebt, wie wichtig Medien sind, wie systemrelevant die Medien sind und eben auch die öffentlich-rechtlichen. Darum glaube ich, ist die erste Rundfunkbeitragserhöhung seit 10 Jahren, die ja nicht so üppig ausfällt, wenn man das sagen kann, auch, glaube ich, vertretbar.
Also Markus Söder nimmt da natürlich auf, dass messbar in Umfragen nicht nur dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern journalistischen, traditionell journalistisch arbeitenden Medien in dieser Krise Vertrauen zugewachsen ist, auch verloren gegangenes Vertrauen. Und das sagt auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Müller.
Im Grundsatz lassen Sie mich aber bitte nochmal sagen, dass ich finde, dass wir gerade jetzt doch eigentlich erkennen, was wir am öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und dass das gut ausgegebenes Geld auch ist für den öffentlichen Rundfunk. Wir haben eine Form von Berichterstattung, von sachlich ausgewogener, von informativer Berichterstattung, die gerade jetzt zwingend nötig ist. Und das gewährleistet auch, nicht nur, aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Also wir haben über lange Zeit gerade aus den Unionsparteien eigentlich vor allen Dingen Kritik gerade am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört, nicht ausgewogen genug, nicht reformfähig genug. Diese Tonlage hat sich jetzt verändert, aber es ist nach wie vor auch in diesen Tagen erkennbar, dass das ein Spaltungspotenzial hat, gerade wenn wir in die CDU schauen, nicht nur mit Blick auf Sachsen-Anhalt. Friedrich Merz zum Beispiel, ja, einer der Kandidaten für den CDU-Vorsitz, eigentlich sollte da jetzt gerade an diesem Wochenende die Wahl stattfinden in Stuttgart. Also gerade der hat jetzt auch nochmal in einem Interview gesagt, er versteht die Vorbehalte der sachsen-anhaltinischen Landtagsabgeordneten gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, lass uns da nochmal genauer drauf schauen. Also das Verhalten der CDU Sachsen-Anhalt ist ja schon, okay, du hast gesagt, Merz springt denen so ein bisschen dabei, aber ansonsten scheren sie ja eigentlich schon so ein bisschen aus. Wie wird das in der restlichen CDU, auch in der Bundes-CDU debattiert?
Also in Berlin, in der Zentrale der CDU, in den Führungsgremien wird das als ausgesprochen problematisch und explosiv wahrgenommen. Man sieht natürlich zum einen, da steht gerade eine Landtagskoalition auf der Kippe. Auch von den Grünen haben wir das heute nochmal gehört, dass da intensiv drüber nachgedacht wird, wegen dieser Auseinandersetzung möglicherweise die Koalition aufzukündigen. Aber man sieht das auch in der Union als neues Symptom einer innerparteilichen Spaltung, die sich gerade in den ostdeutschen Bundesländern immer wieder deutlich macht. Ich habe gestern gesprochen in einer Sendung, in unserer Diskussionssendung, mit der Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, die Mitte März dann den ersten wichtigen Landtagswahlkampf für die Union bestreiten will. Eine ausgesprochene Befürworterin, Unterstützerin von Friedrich Merz in der internen Auseinandersetzung um den Vorsitz. Sie tritt dort gegen den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann an, aber Susanne Eisenmann, das ist die Kultusministerin in Baden-Württemberg, auch die sagt gestern bei uns im Deutschlandfunk.
Da hat sich offensichtlich am Thema Rundfunkgebühren, tobt sich was aus, so habe ich zumindest den Eindruck, was weit über das hinausgeht. Da geht es tatsächlich aus meiner Sicht um Machtfragen, um Befindlichkeiten. Das ist, glaube ich, weit über das Thema, um das es tatsächlich geht, hinaus.
Also und Susanne Eisenmann, die Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, benennt das damit als ein Problem, in dem es eigentlich gar nicht mehr allein um den Rundfunkbeitrag geht, sondern um sehr spezifische Probleme in der östlichen CDU und ganz spezifisch dann in Sachsen-Anhalt.
Mhm. Ja, jetzt hast du gesagt, zum Teil wird das ausgelegt als Symptome einer neuen Spaltung der CDU. Ein anderer Kritikpunkt ist ja aber auch, dass die CDU dann ja genauso abstimmen würde wie die AfD und diese Stimmen eben zusammen eine Mehrheit bilden würden, nicht die schwarz-rot-grüne Koalition. Da wird zum Teil die Parallele gezogen zu Thüringen. Da erinnern wir uns vielleicht noch, wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Inwiefern ist das vergleichbar?
Die Parallele liegt ja eigentlich auf der Hand. Es war die gleiche Situation in einem ostdeutschen Landesverband der CDU, begibt sich die Partei, der Landesverband, in eine aus Berliner Sicht gefährliche Nähe zur AfD. Damals ging es eben darum, sich bei der Wahl des Ministerpräsidenten zu enthalten oder gegen Ramelow als linken Ministerpräsidenten zu stimmen und damit genauso zu stimmen wie die AfD. Da entstand der Eindruck, CDU und AfD machen da gemeinsame Sache, um Ramelow zu verhindern. Auch das hat man damals in Berlin in den Leitungsgremien der CDU ausgesprochen kritisch gesehen, hat auf den damaligen Landesvorsitzenden Mike Moring eingeredet, hat ihn nicht überzeugen können. Und manche erinnern sich vielleicht, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende, ist damals am 6. Februar letzten Jahres nach Thüringen gefahren, nach Erfurt, hat bis in den frühen Morgen mit der Landtagsfraktion dort diskutiert, verhandelt, hat versucht, die davon abzubringen und davon zu überzeugen, entweder frühe Neuwahlen einzuleiten oder eben die Wahl von Ramelow zu ermöglichen. Sie hat sich nicht durchsetzen können und vier Tage später, am 10. Februar letzten Jahres, hat sie dann den Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt. Also in dieser Art von Konflikten, spezifischen Konflikten zwischen der Bundesführung, der Mehrheit der Partei und einzelnen ostdeutschen Landesverbänden liegt eines der wirklich schwierigen Symptome und langgärenden Probleme, mit denen die CDU, die Regierungspartei in Deutschland, gerade konfrontiert ist.
Jetzt hast du mehrmals schon gesagt, dass es eben vor allem um ostdeutsche Landesverbände geht. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident, hatte ja auch als einen Kritikpunkt eben am öffentlich-rechtlichen Rundfunk genannt, dass das Zitat ein Westfernsehen geblieben sei. Also Ost-West ist bei dieser ganzen Sache schon ein wichtiger Punkt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht da um Identitäten. Es geht immer wieder um das Lebensgefühl, dass man da dann auch, wenn abends das Fernsehen eingeschaltet wird, dass man da von einer westlichen Lebenswirklichkeit dominiert wird. und dass bestimmte östliche Lebensgefühle nicht hinreichend repräsentiert werden in Deutschland. Wenn man mit Medienpolitikern, mit Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks spricht, dann ist auffällig, dass sich diese Kritik meistens nicht auf den eigenen Landessender, auf den MDR bezieht, sondern es wird verwiesen auf die ARD, auf das erste deutsche Fernsehen. Und es wird dann zum Beispiel argumentiert, also da wird Mainzer Karneval übertragen, aber nicht beliebte ostdeutsche Fernsehsendung, die Goldene Henne, wird nicht im ARD-Hauptprogramm übertragen. An solchen Fragen wird das festgemacht. Und dann haben wir seit langem immer wieder gehört, dass die CDU da natürlich einerseits in einer harten existenziellen Auseinandersetzung mit der AfD steht, dass Landtagsabgeordnete, nicht die Prominenten, oft welche, die wir bundesweit gar nicht wahrnehmen, Landtagsabgeordnete, dass die sagen, wir müssen an der Front, auf den Marktplätzen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, den Wahlkampf gegen die AfD machen, gegen eine Partei, die AfD, die mit einer scharfen Kritik und Ablehnung traditioneller Medien und ganz besonders des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dort auf die Straßen geht, Wahlkampf macht. Und das habe ich immer wieder gehört, dass CDU-Abgeordnete sagen, dagegen kommen wir nicht mehr an. In diese Schlacht gehen wir auch nicht mehr. Und so wird dann diese Frage der Beitragserhöhung zu einem politischen Symbol, und so findet sich jetzt in diesem Fall dann die Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt in einer Situation, in der sie sich auch in einem Kampf verhärtet hat, Positionen eingenommen hat, von denen sie im Moment nicht mehr runterkommt, jedenfalls ganz bestimmt auch aus Berlin kaum mehr abzubringen ist.
Die fordert ja Neuverhandlungen oder Nachverhandlungen, die anderen Bundesländer lehnen es aber komplett ab. Das müssen wir noch mal kurz erklären, wieso.
Ja, das ist eine der Kompromisslinien, die da mal angedeutet wurde. Können wir das vielleicht alles jetzt einfach mal um ein halbes Jahr verschieben? Also das würde bedeuten, der Rundfunkstaatsvertrag, der von allen 16 Landtagen die Zustimmung benötigt, um zum 1. Januar in Kraft zu treten, der würde dann eben nicht in Kraft treten. Der Rundfunkbeitrag würde nicht steigen, er würde bleiben, wie es ist. Und die Ministerpräsidenten könnten sich natürlich darauf verständigen und könnten sagen, Wiedervorlage im nächsten Jahr. Das wurde dann auch mit dem Thema Corona-Krise verbunden. Aber es ist sehr deutlich, dass sich die Mehrheit der Ministerpräsidenten darauf nicht einlassen will. Man bräuchte ja dazu dann auch wieder nicht nur innerhalb der unionsgeführten Länder eine Mehrheit. Das hat Sprengpotenzial innerhalb der Koalition, der Schwarz-Grünen, der schwarz-roten Koalition, dieser Vielfalt von Koalitionen. Man will dieses Fass nicht nochmal aufmachen und verweist auch darauf, dass die betroffenen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, also ARD, ZDF und auch das Deutschlandradio, schon angekündigt haben, dass sie, wenn diese Beitragserhöhung nicht kommt, vor das Bundesverfassungsgericht gehen, mit dem Argument, dass das Bundesverfassungsgericht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Bestands- und Entwicklungsgarantie ausgesprochen hat und dass dieser Verfassungsgrundsatz nicht mehr gewährleistet ist, wenn wir darauf sehen, dass die Rundfunkbeiträge seit 2009, also seit 11 Jahren, nicht mehr gestiegen sind, sondern zwischendrin sogar gesenkt worden sind. Und so lautet das Argument, wenn man da nicht auch zeitgemäß ab und zu mal eine Anpassung vornimmt, dann ist dieser Verfassungsgrundsatz der Bestands- und Entwicklungsgarantie nicht mehr zu halten.
Crowdworking, das bezeichnet eine relativ neue Form von Arbeit. Dabei übernehmen Menschen ja Minitätigkeiten, Kleinstaufträge, oft online, oft von zu Hause, jedenfalls oft sehr flexibel. Dabei gelten sie dann als Selbstständige. Das heißt, keine Arbeitnehmerrechte wie Kündigungsschutz, Urlaubsgeld oder Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung. Gewerkschaften prangern diese Arbeitsbedingungen deshalb schon seit längerem an. Und das Bundesarbeitsgericht, das hat diese Woche ein Urteil gefällt, das daran etwas ändern könnte. Zumindest kamen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD auch schon entsprechende Ankündigungen, dass Crowdworking gesetzlich anders geregelt werden soll. Ich habe drüber gesprochen mit Johanna Wenkebach. Sie ist Expertin für Arbeitsrecht bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Als erstes klären wir nochmal genauer, was Crowdworking ist. Was gibt es da für Beispiele?
Ja, Crowdworking ist wirklich sehr vielfältig. Es gibt da sehr unterschiedliche Bereiche. Teilweise wird auch unterschieden zwischen Gigwork und Crowdwork. Es gibt einmal die ortsgebundenen Tätigkeiten, die über Apps vermittelt werden. Also zum Beispiel Helpling oder betreut.de, Lieferdienste oder
Helpling
Uber.
Helpling ist so eine Vermittlung für zum Beispiel, wenn jemand putzt.
Genau, für Reinigungskräfte, die sich übrigens auch schon gleich geäußert haben zu dem, was das BMAS angekündigt hat und gesagt haben, also wenn wir hier in die Pflicht genommen werden, Arbeitgeber zu sein, dann machen wir nicht mehr mit am deutschen Markt. Kommen wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Also diese Bereiche gibt es und dann das, was Sie angesprochen haben, wirklich dieses Mikro-Tasking, also Kleinstaufträge. In dem Fall des BAG zum Beispiel ging es um einen Beschäftigten, der hat im Einzelhandel und an Tankstellen kontrolliert, ob die Auslage so gemacht ist wie die Crowdsourcer, also die Auftraggeber, das bestellt haben. Ja. Und teilweise sind das Sachen, die in Minuten erledigt werden können, mal so nebenbei. So machen das auch einige Leute. Manche machen das aber, so wie der Beschäftigte in dem jetzt entschiedenen Fall, fast in Vollzeit. Mhm. Und er hat auch seinen ganzen Lebensunterhalt damit bestritten. Er hat dann eben sehr viel von diesen Mikro-Tasks übernommen.
Das heißt, weiß man, wie viele Menschen in Deutschland das nutzen und das als Erwerbsarbeit quasi machen?
Ja, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, weil da eben dadurch, dass es so eine neue Form der Beschäftigung ist, überhaupt keine gesicherte Datenbasis besteht, sondern es gibt eigentlich nur Schätzungen. Wenn man sich das anschaut, was das Bundesarbeitsministerium in der Erläuterung zu seinen Eckpunkten geschrieben hat, dann kommen sie auf 2,7 Millionen Personen. Mhm. Ich hatte in einem kürzlich von mir veröffentlichten Text nochmal die Schätzung rausgesucht, wovon 500.000 auf der einen Seite bis zu 1,6 Millionen auf der anderen Seite ausgegangen wird. Es fehlt eben diese Datenbasis, deswegen will das Bundesarbeitsministerium auch da erstmal weiter Daten erheben und für Transparenz sorgen, also diese Beschäftigungsarten überhaupt sichtbar machen. Aber trotzdem sind es definitiv Zahlen, wo man nicht sagen kann, das ist uns egal, wie die alle arbeiten. Mhm. Das spielt auch für Stammbeschäftigte natürlich eine Rolle, dass genauso wie Leiharbeit oder Werkverträge da so eine parallele Arbeitswelt entsteht.
Und was weiß man darüber, aus welcher Motivation? Also es klingt ja auch erstmal verlockend, das ist sehr, sehr flexibles, ich kann das dann frei einteilen. Also aus welcher Motivation oder welche Personengruppen machen vor allem Crowdworking?
Das ist auch sehr divers in diesem Bereich. Wir haben tatsächlich hochqualifizierte Ingenieure, Designer, TexterInnen, die hochqualifizierte Arbeiten machen, für die sie da auch gut bezahlt werden, wo man tatsächlich sagen kann, das sind Selbstständige, die nutzen einfach diese Plattformen als einen Markt, an dem sie sich anbieten und zwar im digitalen Raum auch gut anbieten können. Aber es gibt eben auch Bereiche, ich habe Helpling schon erwähnt, da sind vor allen Dingen migrantische Beschäftigte, oft auch migrantische Frauen tätig, die sehr schweren Zugang zum Arbeitsmarkt haben, die auf diese Art von Arbeit angewiesen sind, um überhaupt an Einkünfte zu kommen. Da haben wir dann natürlich auch Diskriminierungsrisiken. Und es gibt eindeutig auch Beschäftigte, die in den ersten empirischen Untersuchungen gesagt haben, wir machen diese Art von Arbeit, weil wir zum Beispiel Sorgearbeit zu erledigen haben, die sich mit einer anderen Beschäftigung in einem größeren Umfang oder in einem verbindlicheren Umfang nicht vereinbaren lässt. Und dann gibt es eine Kategorie von Beschäftigten, die sagen, ach, wir machen das so neben dem Studium nebenher, einfach ein bisschen Geld verdienen. Wir sind da auch nicht auf Verbindlichkeit angewiesen. Mhm. Also ein sehr diverses Feld.
Und einer der Kritikpunkte ist eben, dass diese Menschen dann in der Regel selbstständig sind. Das heißt, die sind nicht fest angestellt. Es gibt keine bestimmten Arbeitnehmerrechte, die man sonst hat, wenn man einen Arbeitsvertrag bekommt. Jetzt hat dieses Bundesarbeitsgericht, das BAG, entschieden, dass das nicht per se so sein soll. Dass also man nicht automatisch, weil man Crowdworker ist, selbstständig ist, sondern unter bestimmten Bedingungen man eben auch den Arbeitnehmerstatus hat. Nämlich, wenn man nicht frei über Ort, Zeit oder Form der Tätigkeit entscheiden kann. Was bedeutet das in der Praxis?
Mhm. Ja, also ob jemand ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin ist, ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Und da ist eben als entscheidendes Kriterium genannt, dass Beschäftigte weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit leisten. Wenn man das jetzt hört, ist natürlich gleich klar, fremdbestimmte Arbeit, persönliche Abhängigkeit, das sind interpretationsfähige Begriffe. Und genau darin liegt die Arbeit dann auch von Arbeitsgerichten, sich in jedem einzelnen Fall zu fragen, wie ist denn das jetzt hier bei dem Fall, der mir vorliegt? Und für diesen Fall, der zum Bundesarbeitsgericht gegangen ist, hat das Bundesarbeitsgericht, und das ist schon wegweisend und ein erstmaliges Urteil in diese Richtung, hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, obwohl jetzt nicht so eine klassische Verpflichtung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein, so wie ein klassischer Arbeitsvertrag das vorsehen würde. Dieses 9-to-5-mäßige. Ganz genau. Obwohl das nicht gegeben ist, haben wir eine persönliche Abhängigkeit dieses Crowdworkers. Und das Bundesarbeitsgericht hat etwas gemacht, was progressive RechtswissenschaftlerInnen auch schon vorgeschlagen und angeregt hat, nämlich in Blick zu nehmen, dass es hier algorithmische Kontrollsysteme gibt. Es gibt ein Rating-System, das die Plattform nutzt. Es wird durch Spielelemente in Anreizsystem gesetzt. All das sind natürlich ganz neue Macht- und Kontrollmittel in der digitalen Arbeitswelt, die die Plattformen hier nutzen. Und es ist ganz wichtig, dass das Bundesarbeitsgericht die in seine Betrachtung mit einbezogen hat. Ganz anders als die Vorinstanzen, wo der Kläger jeweils verloren hatte deswegen.
Das heißt also, Sie würden schon sagen, dass, auch wenn das jetzt eine Einzelfallentscheidung war, dass eine grundlegende Richtung vorgeben wird für Crowdworking und die gesetzlichen Regelungen?
Richtig, denn die anderen Gerichte der unteren Instanzen werden sich, wenn ihnen Fälle vorliegen, immer an der Auslegung, die das Bundesarbeitsgericht jetzt in diesem Fall vorgenommen hat, orientieren. Deswegen ist es nicht einfach nur eine Entscheidung, die für diesen einzelnen Fall relevant ist. Mhm. Es bleibt aber dabei, dass für jeden einzelnen Fall beurteilt werden muss, ob jetzt diese Arbeitnehmereigenschaft vorliegt oder nicht. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass in den Eckpunkten des Bundesarbeitsministeriums, die Sie angesprochen haben, zum Beispiel vorgesehen ist, dass die Beweislast verändert werden soll. Denn wenn ich als Beschäftigte beweisen will, dass mir Schutzrechte als Arbeitnehmerin zustehen, muss ich, wenn ich das arbeitsgerichtlich durchsetzen will, beweisen, dass die Umstände vorliegen, die eben eine Arbeitnehmereigenschaft begründen. Und das ist bei diesen Plattformen eigentlich kaum möglich, weil das, was die Beschäftigten haben, ist nur die Oberfläche ihrer App. Sie wissen überhaupt nicht, wie die Algorithmen programmiert sind, die da Arbeitsaufträge verteilen oder die das Rating-System in Gang setzen, welche Mechanismen der Entgegennahme und Vergabe von Aufträgen durch die Crowdsourcer da die Plattform anwendet. All das ist denen überhaupt nicht erkennbar. Und sie müssten aber Dinge davon beweisen, um ihre Arbeitnehmereigenschaft zu beweisen und damit an Arbeitsrechte zu kommen. Deswegen halte ich das für einen sehr wichtigen Schritt, den das BMAS hier gehen will. Mhm. Und ich fände es wichtig, dass das tatsächlich auch in einem Gesetz verankert wird.
Genau. Lassen Sie uns auf dieses Eckpunktepapier vom Bundesarbeitsministerium noch mal ein bisschen genauer schauen. Sie haben schon gesagt, sozusagen die Umkehr der Beweislast, also nicht die Beschäftigten oder Selbstständigen in dem Fall müssen beweisen, ob sie selbstständig sind oder Arbeitnehmer ähnlich, sondern eben die Plattformen müssten es dann andersrum beweisen. Es geht aber auch zum Beispiel um Mindestkündigungsfristen oder die Frage, ob Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden müssen. Würden Sie also sagen, dass diese Eckpunkte, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil da vorgelegt hat, schon den Großteil der Notwendigkeit abdecken? Geht das weit genug?
Also da sind wirklich sehr, sehr wichtige Punkte drin, denn wir reden seit Jahren davon und es betrifft nicht nur die Plattformarbeit, dass Solo-Selbstständige in die soziale Sicherung einbezogen werden müssen. Es ist nämlich leider ganz oft so, dass die oft so niedrige Honorare haben, dass sie die private Vorsorge, die sie eigentlich für ihre Rente treffen müssten zum Beispiel, gar nicht aufbringen können. Und außerdem finde ich, ist es tatsächlich auch ein Gerechtigkeitsthema, was die ganze Gesellschaft betrifft und alle Versicherten, dass die Plattformen in die Pflicht genommen werden, sich an der sozialen Sicherung zu beteiligen. Wenn man sich anguckt, wie viel jetzt in der Krise da die soziale Sicherung an Bedeutung nochmal hatte und dass das natürlich auch Beschäftigte in der Plattformökonomie betroffen hat, aber deren soziale Sicherung letztlich beim Staat, bei SteuerzahlerInnen, bei einer Solidargemeinschaft gelandet ist und sich die Plattformen daran nicht beteiligen. Das ist ja tatsächlich eine Gerechtigkeitsfrage über die prekären Zustände der jeweiligen Plattformbeschäftigten hinaus.
Gibt es denn Punkte, wo Sie sagen, das fehlt noch oder da müsste eigentlich noch mehr gemacht werden?
Ja, es gibt tatsächlich einen Punkt, wo ich denke, schade, dass der nicht aufgenommen ist. Das ist das Thema digitales Zugangsrecht für Interessenvertretungen und Gewerkschaften. Denn man muss sich ja überlegen, wie können eigentlich Plattformbeschäftigte sich zusammenschließen, um gemeinsam einen Gegenpol zu dieser Marktmacht von Plattformen zu bilden? Und da denken wir natürlich in unserem Arbeitsrecht vor allen Dingen an Gewerkschaften und Betriebsräte. Aber wenn ein Betrieb mit einem Ort, wo man ein Betriebsratsbüro gründen kann oder ein schwarzes Brett aufhängen kann, Flyer von der Gewerkschaft verteilen kann, gar nicht mehr existiert, sondern eigentlich der Betrieb nur noch eine App ist, dann ist es natürlich essentiell für unser Modell von Sozialpartnerschaft und Demokratie im Betrieb durch Interessenvertretung, dass auch diese Arbeitnehmervertretungen Zugang zu den Beschäftigten über die Apps bekommen. Das ist in den Eckpunkten nicht explizit vorgesehen. Ich hoffe aber, dass das Ministerium das angehen wird, wenn es sich einer Modernisierung des Betriebsverfassungsrechts widmet.
Nun ist ja das Schöne an der digitalen Welt, dass man eben örtlich ungebunden ist, dass also man von überall dann solche Jobs machen könnte. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass auch die Unternehmen überall ja sitzen können. Was bringt es also, wenn in Deutschland solche Regelungen jetzt beschlossen werden? Wie sieht es da im internationalen Vergleich aus?
Ja, tatsächlich ist es weltweit etwas, was ja weltweit ein neues Phänomen ist und deswegen auch weltweit Rechtssysteme vor Herausforderungen stellt. Ich fand es als Wissenschaftlerin, die sich mit diesem Thema befasst, sehr interessant mitzuverfolgen, wie sich Uber in Kalifornien verhalten hat zum Beispiel. Die kalifornische Regierung, und ich meine, Kalifornien ist mit dem Silicon Valley natürlich so ein bisschen auch die Wiege dieser digitalen Arbeitswelt und der Phänomene wie Plattformökonomie, die wollten vorangehen und eben sicherstellen, dass zum Beispiel die Uber-Fahrer, und das sind wirklich nochmal viel, viel größere Zahlen in den USA, in den großen Städten, als es hier der Fall ist, also da geht es um richtig viele Menschen, die wollten sicherstellen, dass sie Arbeitnehmer sind. Und Uber hat mit richtig viel Geld, also einer millionenschweren Kampagne, ein Volksbegehren gestartet, um dieses Gesetzesvorhaben wieder rückgängig zu machen, war damit tatsächlich auch erfolgreich. Das zeigt ja schon, wie intensiv da auch Plattformen daran arbeiten, dieses Geschäftsmodell zu verteidigen, indem sie keine Verantwortung für die Menschen übernehmen, die sie da in Arbeit vermitteln. Und europaweit ist ja mit dem Digital Service Act tatsächlich geplant, auch Plattformen in ihrer Macht, die ja monopolartig ist in vielen Bereichen, zu regulieren. Und das BMAS hat sich jetzt vorgenommen, und das finde ich eine sehr kluge Initiative, an diesen Prozess anzudocken, auch die Frage, unter welchen Bedingungen können sich zum Beispiel Plattformbeschäftigte, die als Solo-Selbstständige gelten, in Kollektiven zusammenschließen. Das ist nämlich auch eine kartellrechtliche Frage. Und das ist deshalb klug, weil natürlich agieren die Plattformen global und grenzüberschreitend und man kommt mit einer europäischen Regelung da definitiv weiter.
Sagt Johanna Wenkebach von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Danke für das Gespräch, Frau Wenkebach.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Das war's für heute von der Tag im Deutschlandfunk. Wir freuen uns über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ich bin Katharina Peetz, danke fürs Interesse.